What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Wir sind hier bei der 79. Ausgabe des Cannes Film Festivals. Meine Stimme gehört zu Patrick Fey und neben mir sind Liederbach.
Hallo.
Und Jakob Jurisch.
Hallihallo.
Wir sind hier an Tag 2 des Festivals, aber im Grunde fühlt sich das eigentlich immer eher wie der erste Tag an. Einfach aus dem Grund, weil heute wirklich die meisten Filme anlaufen und man am ersten Tag vor allem immer einen Klassiker hat und dann eben der Eröffnungsfilm, der gewohntermaßen nicht so große Euphorieströme hervorbringt. Aber bevor wir auf das alles zu sprechen kommen, Lieder, bei mir auf Nummer 1 steht immer Lieders Wohnsituation. Wie sieht es denn dieses Jahr aus bei dir? Wie bist du untergebracht hier?
Ja, also dieses Jahr, also letztes Jahr war es ja wirklich die Apokalypse und ich musste mein Airbnb wechseln. Dieses Jahr hat es auch eigentlich mit sehr hoffnungsvoll angefangen mit einem Airbnb, was fast an der gleichen Stelle ist wie das Airbnb, von dem ich in mein schlimmes Airbnb gewechselt war letztes Jahr beim Umzug. Leider ist das Wi-Fi furchtbar, sodass das Ticketbuchen halt immer wirklich richtig schwer ist, weil das Wi-Fi da so schlecht ist. Und ich habe wieder eine Ameisenstraße in meinem Zimmer, was mich sehr nostalgisch macht, weil ich bei meinem zweiten Cannes auch eine Ameisenstraße im Zimmer hatte. Also hatte schon fast wieder was von zu Hause. Und als ich ankam, war das Waschbecken verstopft. Aber ansonsten ist das ganze Ding eigentlich ganz in Ordnung. Und vor allem ist es, wenn ich schnell laufe, 10 Minuten entfernt vom Palais. Und das ist schon, das ist eigentlich der größte Luxus.
Das ist entspannt. Bei Jakob und mir ist es seither immer das Gleiche, deshalb müssen wir da nicht weiter drüber zu sprechen kommen. Aber ja, wir sind hier soweit am Start und wir wollen mal ein bisschen herumfragen, was so die Filme sind, auf die wir uns am meisten freuen.
Ja,
eine kleine Runde, Jakob.
Ich habe mich sehr auf dieses Festival gefreut und freue mich auch immer noch darauf, weil wir haben ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Es sieht nach einem spannenden Jahrgang aus, kein besonders diverser Jahrgang. Also da gab es, glaube ich, jetzt schon ein paar Diskussionen darum. Wir haben sehr, sehr wenig Frauen unter den Regisseurinnen und wir haben irgendwie 5 französische Filme. Das ist vielleicht irgendwie ein neuer Rekord. Also es macht natürlich, das betone ich immer wieder, es macht natürlich Sinn, wenn das Austragungsland quasi überrepräsentiert ist, aber bei 22 Filmen, 5 Filme französisch ist schon irgendwie eine Nummer, würde ich sagen.
Ja, wobei ja Thierry Frémaux hier bei der Pressekonferenz extra nochmal unterstrichen hat, das ist ein Festival in Frankreich, aber kein französisches Festival.
So natürlich, hat er das geframed. Natürlich. Dann wie wäre es, wenn er mal sich um eine vernünftige Übersetzung bei allen Q&As kümmern würde. Aber es scheint so ein bisschen die Rückkehr von so ein paar alten Hasen zu sein. Also viele aus dem Jahrgang 2016, 17, gerade aus Europa, sind jetzt wieder da, habe ich das Gefühl, haben jetzt sehr lange gebraucht. Andrei Sviaginstev ist wieder da, Pavel Pawlikowski, Na Hong Jin, der ja jetzt mit seinem super ambitionierten Film Hope auch zum ersten Mal im Wettbewerb läuft. Also viel unterschiedliche Filme, glaube ich, die wir hier sehen werden. Und sehr viele davon. Christian Mungio gehört auch noch so dazu, wobei der in der Zeit auch RMN gedreht hat. Also der war schon ein bisschen präsenter. Aber ich habe das Gefühl, jetzt kehren wir so ein bisschen diesem Hollywood-Kino den Rücken und kehren jetzt so ein bisschen wieder so zu der europäischen Arthouse-Riege zurück. Das ist so der erste Eindruck, wie dieses Festivalprogramm auf mich wirkt.
Ja, natürlich auch ein bisschen gezwungenermaßen, weil Amerika sich dieses Jahr hier nicht großartig zeigen will. Wahrscheinlich auch darauf aufbauend, dass man in den letzten Jahren nicht so viel Box-Office durch einen erfolgreichen Cannes-Start hier irgendwie erzielen konnte. Vermisst du die AmerikanerInnen, Lieder?
Na, vermissen vielleicht nicht ganz, denn wir haben ja generell im Kino immer eine sehr hohe Präsenz an amerikanischen Filmen. Aber da muss ich sagen, macht es Sundance schon besser, denn die haben zwar auch ihren eigenen US-Wettbewerb, so Drama und Doku, aber in den internationalen Kategorien, so World Cinema, ist es dann wirklich besser bestellt um Diversität und auch einfach Vielfalt als hier.
Ja, ich glaube, kann es jetzt nicht unbedingt für Vielfalt immer bekannt. Du hattest ja auch das Interview mit dem Leiter der Quinzaine de Cineastes.
Genau, Julien Rey.
Der das ja auch so ein bisschen betont hat eigentlich, dass es bei ihnen halt auch das Problem gibt, dass beispielsweise nur 20% der Einreichungen von Frauen sind und so weiter. Und da gibt es offenbar auch ein Problem auf der Produktionsseite und nicht nur auf der Seite von den Leuten, die eben die Filme dann auswählen können, weil der Pool ist dann eben der Pool, der reinkommt.
Ja, genau. Also das war mein Ziel. Ursprünglich war eben die artistischen Directors, also Thierry, dass ich den nicht kriege, war klar. Ich habe ihn trotzdem angefragt. Man muss hochschießen, um die Mitte zu treffen. Mhm. Ich hatte dann auch noch angefragt bei der Semaine de la Critique. Da wurde mir auch eine Abfuhr erteilt und eben bei Cazin. Und da hat es dann geklappt. Und ich hoffe, dass ich dann vielleicht nächstes Jahr bei der Semaine Glück habe. Aber es war ganz interessant, so ein bisschen noch so einen Einblick zu kriegen, ja gerade auch, weil die Cazin so eine Reihe war, die sehr alternativ angefangen hat und auch damals die Karten übrigens umsonst waren, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und jetzt inzwischen sich immer mehr so an den Hauptwettbewerb, also an den Regard angliedert. Es ist wie so ein zwei, also man muss sagen, Cazin war zuerst da, aber es ist wie so ein zweiter Regard.
Ja, so ein Gegenfestival eigentlich, so wie man das in Berlin auch mit der Woche der Kritik auch kennt. So ganz unglaublich ist es mit diesen früheren Gratistickets ist auch nicht, weil man ja immer noch hierher kommen kann und die Gratistickets zumindest in der Semaine und in Acide bekommen kann. Also da, also Acide ist nochmal das ganz unabhängige Kino in Frankreich und ja, die Semaine de la Kritik ist vergleichbar mit der Kritik Week, mit der Kritik Week, mit der Woche der Kritik in Berlin. Ja, gut, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, bevor wir uns an die Filme machen, ist zum einen die Jury. Also wir haben ja Park Chan-wook als Jurypräsident. Eure Meinung dazu? Gute Wahl?
Gute Wahl. Also der Typ hat Ahnung von, wie man Filme macht, auf jeden Fall.
Kann man nicht meckern.
Ja, und geht ja auch heute so mit als Meilenstein, damals Oldboy, ne, hier in Cannes, dass er einiges Umdenken bewirkt hat, so wie vor allem die westliche Kinolandschaft auf das asiatische Kino so als Ganzes, nicht nur Korea, blickt. Deshalb ja schön zu sehen, dass jemand, der vor 20 Jahren hier so groß aufgetrumpft ist, jetzt auch ganz an der Spitze zu sehen ist. Dann hatten wir noch diese Eröffnungszeremonie, die war so ein bisschen sehr merkwürdig. Also es gab ein paar Pannen, was man ja, man sieht ja, es ist alles eigentlich so durchgeplant und alles auf die Sekunden genau organisiert. Aber dann gab es dann doch so die eine oder andere kuriose Szene. Wir hatten erst einmal die Ehrenpalme für Peter Jackson. Ja, kann man jetzt davon halten, was man will, wie da so der Bezug zu Cannes ist und so weiter, aber ist euch da irgendwas aufgefallen bei der Zeremonie? Fandet ihr irgendwas bemerkenswert?
Also abgesehen von diesen kleinen Pannen eigentlich nicht. Nur in der Tat war es schon ganz kurios, dass Peter Jackson eben die Goldene Palme bekommen hat und dann auch selber seine Überraschung mitgeteilt hat. Also er wusste es natürlich vor dem Festival, aber als es ihm damals mitgeteilt wurde. Denn in der Tat ist er eigentlich so einer der Regisseure, von denen man hier sehr, sehr wenig sieht. Vielleicht mal bei den Midnight Movies, aber das war es dann auch schon.
Ja, Peter Jackson hat, also die Leute haben halt vergessen oft, glaube ich, was er früher für Filme gedreht hat, vor Herr der Ringe und vor Heavenly Creatures. Er ist natürlich durch Herr der Ringe, muss man sagen, hat er sich halt seinen Status im Olymp von dem Mainstream-Kino einfach komplett verdient und es macht schon Sinn, warum man ihn hier auszeichnet und das ist eine süße Fun Fact, was quasi die Bedeutung von Cannes war, dass quasi er hat ja erklärt, dass dieses Festival dabei geholfen hat, das Narrativ um Herr der Ringe rumzudrehen, als das ist, muss eigentlich scheitern, das kann nicht hinhauen zu etwas, das ist das Allerkrasseste, was ihr je gesehen habt, guckt den, wenn er im Dezember rauskommt. Also das war ja, als er die 20 Minuten vom ersten Herr der Ringe da präsentiert hat, dass das quasi so ein Versuch war, um die Masse für sich zu gewinnen. Und das ist natürlich, das klingt auch irgendwie wie so eine Erfolgsgeschichte, die man dann so im Nachhinein irgendwie sich zurechtschreibt, vielleicht so ein bisschen, aber es ist trotzdem irgendwie ein süßes Funfact.
Ja, und das kann ich auch allen HörerInnen noch empfehlen, das mal auf YouTube nachzuschauen, weil es dieses Video, das sie damals zusammengeschnitten haben für Cannes, das dann viel Aufsehen erregt hat, dass man das eben auf YouTube sehen kann und man sieht da einen Peter Jackson, wie der auf dieser Kutsche von Gandalf sitzt und sagt, dass er leider nicht da sein kann, vor Ort in Cannes, aber sehr süß gemacht, dieses Video. Naja, ja, und Peter Jackson, man muss ja sagen, er hat diese Palme von Elijah Wood überhändigt bekommen und die wirkten beide fast wie die einzigen realen Menschen auf dieser Bühne. Also besonders, wenn man das so mit Jane Fonda am Ende oder so verglichen hat, wo alles wirklich noch...
Was zur Hölle war das? Was war das? Ich will das verstehen. So, was war da die Motivation? Weil ich habe so das Gefühl, sorry, wenn ich unterbreche. Das Ding
ich
ist
konnte
ja,
nicht hinsehen. Der ja, Cringe also, war so groß.
Das Ding ist ja, wir beschweren uns ja andauernd über so über das Ganze drumherum, weil über so Eröffnungszeremonien, deswegen sind wir halt einfach nicht hier. Und wir denken halt einfach nur, okay, komm jetzt zum Punkt. Aber da habe ich mich wirklich komplett gefragt, als dann Jane Fonda und Gong Li auftauchen und uns dann irgendwas von The Power of Cinema, diese typischen Teleprompter-Durchlauf erzählen, aber halt in der Schnell-Red Bull-Version so alles hintertaktet. Cinema is the voice of the people, the voice of the street, the voice of the people in my dreams oder was auch immer.
Ja, es wirkt ein bisschen gepromptet alles. Aber nun gut, ja, wir sind am zweiten Tag, aber der zweite Tag heißt in Cannes immer noch, dass es ein paar Eröffnungen gibt. Zum einen wurde am Morgen die Kansen, über die wir schon gesprochen haben, eröffnet von Kantemir Balagov. Kantemir Balagov ist interessant, weil er eben zwei Filme gemacht hat zuvor, die beide, glaube ich, in Cannes liefen, Closeness und Beanpole. Und er ist im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, ist er eben in die Vereinigten Staaten migriert und musste sein Filmprojekt, das er bis dahin im Kopf hatte, musste er nochmal komplett umplanen. Sein Filmprojekt sollte eigentlich in seiner Heimatstadt spielen und die Heimatstadt wird auch in seinem neuen Film Butterfly Jam erwähnt in einer Szene. Dazu kommen wir vielleicht noch. Aber ja, Butterfly Jam, das ist ein Film, der relativ... ja, mit Stars gespickt ist. Wir haben Barry Keoghan, wir haben Harry Melling, also viele kennen ihn noch aus Harry Potter als Dudley, aber er hat eben im Vorjahr vor allem hier in Cannes auch seine Premiere als ja wirklich gereifter Darsteller hingelegt in dem queeren Biker-Film, wie hieß er noch gleich?
Pillion,
yeah. Danke, genau. Gut, die beiden haben wir und dann haben wir eben noch Riley Q. Und wir sind hier in New Jersey und sind in einem doppelten Milieu eigentlich. Wir haben einmal den jugendlichen heranwachsenden Sohn von Barry Keoghan, der ein...
Alexi heißt die Figur von...
Ah ja,
danke. Und der Junge heißt Pütner.
Genau, genau. Und der möchte eben Wrestler werden, auch unter anderem, weil er seinen Vater damit stolz machen möchte. Also wir sind einmal in diesem Highschool-Milieu, wir sind aber auch gleichzeitig in diesem migrierten Milieu der russischen Einwanderer dort und seine ganz spezielle Community dort. Ja, und was passiert hier ist, wird relativ dramatisch. Soweit kann ich schon mal vorweggreifen. Jakob, willst du noch kurz ein bisschen umreißen, was es dort zu erleben gibt in diesem Film?
Ja, das ist so ein bisschen die Synopsis, aber es ist eine Geschichte, die irgendwie auf sehr kleinem Raum und zwischen sehr wenigen Figuren stattfindet und die aber sehr, sehr weit greift thematisch. Es geht einmal um... trieft so die Erfahrung von Kantemir Balagov, dass er jetzt als Immigrant in den USA lebt und quasi diesen Verlust des Heimatlandes durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, dass er den quasi verarbeiten muss. Es ist demnach eine Geschichte einer Diaspora, es ist auch ein Coming-of-Age-Drama, es ist ein insbesondere aber ein Film über eine sehr besondere Vater-Sohn-Geschichte und die so ein bisschen versucht, auf so die Ausprägung von Männlichkeit in einem gewissen Milieu zu blicken, in der Weise, wo treffen sich Brutalität und Zärtlichkeit miteinander. Aber es geht irgendwie auch darum, wie es ist, wenn der eigene Vater einfach ein unapologetischer Vollversager ist und man einfach mit ihm irgendwie mit seinem Erbe leben muss.
Ja, es motivisch und so weiter, alles sehr gut zusammengefasst. Aber jetzt lass uns auch mal Tachlis reden und dafür frage ich Lida besonders an, wie hat er dir denn gefallen?
Mir hat er insgesamt schon gut gefallen. Ich finde aber, es ist mehr ein Film, der viel verspricht, als Dinge hält und so auch ein Showcase für gutes Schauspiel, für erstklassige Schauspielende ist. Tolle Settings. Wir haben immer wieder diese kleinen Szenen, die so wie Vignetten sind und sehr gut funktionieren, aber das Ganze kommt nie richtig zu einer Story zusammen. Und dann zerfällt dieser Film halt auch sehr stark in zwei Hälften, nämlich die erste, die sehr naturalistisch ist und die zweite, die dann in so einen magischen Realismus driftet und das zerbricht. Also man hat das Gefühl, der Regisseur wollte da mehrere verschiedene Filme zusammenbringen, hätte auch immer nur diese kleinen Bruchstückideen gehabt und hat das dann alles so zusammengesetzt, dass man immer wieder gute Momente hat, aber nie eine runde Story.
Ja, ehrlich gesagt, genau so habe ich das auch gesehen. Ich will noch hinzufügen, dass diese Sache mit dieser russischen Community, ja, genau, ja, Circassian, genau, und wie man dann im Q&A auch erfahren hat, war eigentlich die Idee, dass man viel mehr Einfluss der Community auch im Film hat. Also es gab eine ganz große Szene, die zum Beispiel geplant war und die dann nicht umgesetzt werden konnte, weil sich die Community in New Jersey dann doch rausgezogen hat, nachdem sie das Drehbuch gelesen hat. Man muss ja auch sagen, das ist ein sehr anstößiger Film, wahrscheinlich in Russland vor allem, weil sich Balagov hier explizit gegen so eine toxische Männlichkeit richtet und er hat zumindest im Q&A anklingen lassen, dass sich einige davon wahrscheinlich nicht so gut vertreten gefühlt haben. Wir sehen hier auch immer wieder dieses Pink, ja, er versucht hier auch in den Farben allein schon gegen so einen Macho-Stereotyp irgendwie anzukämpfen und ich finde es aber auch relativ unbeholfen gleichzeitig, also die Idee, die dahinter steckt, die ist doch sehr offensichtlich und ich will bei dieser Community-Sache gar nicht so ein ethisches Argument machen, das interessiert mich nicht wirklich. Aber bei so einem Film, der so stark versucht, in dieser Community verwurzelt zu sein, mutet es dann schon merkwürdig an, wenn man diese Community einfach nicht sieht und die einzigen Leute, die dann vertreten, sind dann eben US- beziehungsweise englische Darsteller. Es, wie gesagt, das ist jetzt kein ethisches Argument. Ich will nicht sagen, die müssen von irgendwelchen Russen vertreten werden oder Russinnen. Ich sag nur, wir bekommen nicht wirklich ein Gefühl für diese Mentalität der Leute selbst. Wir haben so einen Beginn, der mehr an so eine generische Mafia, so ein Hinterzimmer erinnert und so weiter. Aber so richtig die Textur dieser Community, die wird nicht klar in diesem Film. Wie ging es dir damit, Jakob? Oder ja noch andere Sachen, die du ansprechen möchtest.
Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand eigentlich so ein bisschen, habe ich das so als den Punkt aufgefasst, dass quasi diese Community ist so, auf der einen Seite ist sie so, wird sie die ganze Zeit verfolgt von so ethischen Codes, wie zum Beispiel, man soll sich richtig die Hände schütteln, zum Beispiel, oder es ist komplett normal, wenn dann der Sohn mit dem anderen einfach mal so komplett drauf rumwrestelt und die Erwachsenen sitzen weiter am Tisch. Also es gibt so gewisse Sachen, ein gewisses Benehmen, was einfach anders akzeptiert wird dort, aber gleichzeitig materialisiert sich das nie handfest und ich fand eigentlich, das sollte so ein bisschen der Kern sein oder es materialisiert sich nicht zu einer homogenen Gemeinschaft, sondern es bleibt fragmentiert in diesem riesigen Melting Pot der New York oder Newark oder New Jersey in dem Falle ist. Und ich finde auch gerade das Casting, so, also zum Beispiel, er sagt ja an einer Stelle zu, Alexi sagt zu seiner Schwester, die von Riley Keough gespielt wird, du wirst immer amerikanischer. Und Riley Keough ist literally die Enkelin von Elvis. Also deswegen, ich habe das schon als so, vielleicht denke ich mir das auch so ein bisschen zurecht. Es ist natürlich keine optimale Sache, diese Community so darzustellen oder so als etwas fundamental Abwesendes darzustellen. Aber ich fand, in gewisser Hinsicht hat sich daraus auch der Reiz irgendwie gestellt.
Ja, der Film hat auch so einen bestimmten Indie-Look, der fast schon generisch wirkt und wo ich so immer denke, da hat jemand ganz viele Sundance-Filme geguckt und dann versucht genau diesen Stil nachzuformen. So ist es halt einerseits schon eine gewisse Ästhetik hat, aber auch dadurch artifizieller wirkt, gerade in seiner Rauheit. Das ist so Paradoxes.
Speaking of generisch, also ich hatte so einen ähnlichen Eindruck. Ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen Balagovs große Bewerbung jetzt an Hollywood ist, im Sinne von, er muss jetzt quasi so einen amerikanischen Indie, wie es sich gehört, drehen, um quasi dadurch sich irgendwie für zukünftige Projekte eventuell beliebter zu machen. Es wirkt schon wie ein Film, den er auf dem Herzen hatte und den er einfach loslassen musste. Aber das Ganze kommt trotzdem nicht so richtig zusammen, muss ich sagen. Und speaking of generisch, wie gesagt, das Thema der toxischen Männlichkeit, dem hat er irgendwie nichts wirklich hinzuzufügen, muss man einfach sagen. Also, dass irgendwie es problematisch ist, dass der Vater gleichzeitig so ein bester Freund ist, der aber keine richtige Verantwortung übernimmt. Das hat man irgendwie teilweise schon interessanter gesehen. Es gibt zwar wirklich gute Bilder, die er irgendwie findet. Ich mochte zum Beispiel, als sie dann alle diese Autoalarmanlagen alle aktivieren zum Beispiel. Also er findet wirklich schöne Szenarien, wo die Figuren immer wieder freidrehen. Aber wie ich es gesagt habe, es fügt sich alles nicht zusammen. So das einzige Bild, was am Ende entsteht, ist wirklich brutalst generisch. Und das ist besonders schade, weil Balagov ja gerade bei seinem vorherigen Film Beanpole ja auch gezeigt hat, wie gerade es umgekehrt sein kann, wie er in einer tiefen Zärtlichkeit zwischen Frauen so eine gewisse Gewalttätigkeit plötzlich eruptieren kann.
Ja, und der schon auch noch einen ganz eigenen Look hatte, während der hier jetzt dahingegen, wie Lida auch sagt, echt abfällt. Noch als Fun Fact für alle, die an solchen Dingen interessiert sind. Also wir haben hier einen Film, der in New Jersey spielt, aber tatsächlich wegen der Art und Weise, wie heutzutage eben Filme gedreht werden, sind nur die Außenszenen in New Jersey gedreht und die Innenszenen sind alle in Paris gedreht worden, beziehungsweise in Frankreich. Also fand ich schon auch interessant, das so zu sehen. Gut, dann würde ich sagen, ganz kurz vielleicht noch, bevor wir zum Koji Fukada kommen, über den wir gleich sprechen, vielleicht ein, zwei Sätze ganz kurz zum Eröffnungsfilm. Ich meine, wir haben den jetzt nicht erwähnt, aber es ist ja traditionell immer eigentlich mehr oder weniger eine Gurke. War dem dieses Jahr auch so?
Ja, absolut. Genauso billiger Budenzauber wie das Jahrmarkt-Setting, um das es darin zum Teil geht, nur halt leider ohne den karnevalesken Charme.
Können wir noch mal ganz kurz sagen, Regisseur
und Pierre Salvadori und The Electric Kiss ist der internationale Titel und übersetzt der französische Originaltitel wäre denn die elektrische Venus, so La Venus Electrique. Mhm.
Jakob, Verdict?
Naja, also ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr schlechter Film, was ich aber auch hab kommen sehen. Und der Eröffnungsfilm ist halt immer generisch und es fühlt sich halt wirklich wie so ein Initiationsritual an. Wir geben uns jetzt einem Film, der einfach nichts bedeutet, hin. So, er repräsentiert irgendwie nichts, außer dass die Franzosen echt komischen Romantikgeschmack haben oder romantische Komödiengeschmack haben. Es geht so ein bisschen, eigentlich hat er eine ganz interessante Geschichte, weil es geht so um eine Verwechslungs-Ausbeutungskomödie, in dem der spielt erstmal in den 20ern, das vergisst man immer ganz schnell, weil der Film halt überhaupt nicht danach aussieht und die Kostüme und Sets wirklich gar nichts oder wirklich nur auf so wirklich Jahrmarktniveau sowas evozieren.
Ah ja, mich hat jemand angesprochen und er hat sich darüber gewundert, dass ein Reißverschluss zu sehen war und dann...
Ah, wirklich?
Ich habe hier jetzt nicht nachgeschaut, wann der Reißverschluss erfunden wurde, aber das fand ich
auf jeden Fall ganz interessant. Das weiß ich jetzt nicht, naja. Aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Es geht um eine solch elektrische Venus halt, also eine Frau, die sich elektrisieren lässt und dabei Männern auf den Mund küsst und dann die Elektrizität an sie weiterleitet sozusagen. Also es ist einfach so eine Jahrmarktattraktion. Und diese Frau wird von einem sehr wohlhabenden Maler betrunken für eine Wahrsagerin gehalten und er möchte doch über dieses Medium wieder Kontakt zu seiner verstorbenen Frau aufnehmen. Und gleichzeitig wird sie dann aber auch von seinem Makler angeheuert, das auch bitte mitzuspielen, diese Charade, weil der muss wieder Inspiration kriegen und er muss wieder malen. Und das ist so eine Story, aus der hätte man wirklich so viel machen können, weil da steckt so viel, eigentlich so ein super interessanter Diskurs über die Wertlosigkeit von Kunst im Angesicht von so einer kapitalen Zirkulation und aber auch wie über das Verhältnis von den Menschen zu aufbrechenden Moderne oder auch zu Konzepten wie Psychoanalyse, aber Leute, das ist alles Perle vor die Säue, was ich erzähle. Das ist die belangloseste, popligste, unlustigste Komödie, die man sich so vorstellen kann. Nichts aus diesem Potenzial wird gemacht. Die Figuren verfügen über kein Leben. So, sie sind arm und dann ist irgendwie ihre Charakteristik arm. Sie sind verzweifelt und dann ist ihre Charakteristik verzweifelt. So, der gesamte Film, der gesamte Humor ist nur aus einer Huhu, jetzt checkt eine Person nicht, was eigentlich Sache ist. Und das ist super ermüdend und ich musste mich da sehr durchquälen.
Okay, letzte Frage noch zu dem Film. Und ihr merkt dadurch, dass ich den Film nicht gesehen habe, dass wird jetzt langsam wahrscheinlich Tradition bei mir, dass ich diesen Eröffnungsfilm skippe. Hat er irgendeinen Bezug zur Gegenwart aufgebaut oder so? Oder komplett fallen lassen? Gab es da irgendwas?
Es ist so ein bisschen Film über das Kino halt.
Okay,
im
okay.
Sinne von Theaterspielen. Sie findet das Tagebuch der Frau, das wird dann zum Drehbuch. Überidentifikation mit einer Figur auf einer, die eigentlich nur spielt.
Ja, und die denn tot ist wie in Vertigo, aber das sind alles halt sehr platte Anspielungen. Also wirklich, und natürlich geht es um, wie er im Interview, das ich mit ihm am Roundtable hatte, geht es um Fiktionen. Ja, so kann man Lügen auch nennen. Und das ist, ganze Kino ist ja eine Fiktion, aber das ist dann doch schon sehr, also es ist wirklich der größte gemeinsame Nenner.
Ja, also ein komplett wertloser Konsensfilm einfach. Ein Film, der einfach allen gefallen will.
Okay, The Electric Kiss ist damit abgefrühstückt. Wir kommen noch zum letzten Film des heutigen Tages, das eine weitere Premiere, der erste Film des Wettbewerbs war. Das war, ich habe nicht nochmal nachgeschaut, Nagi or Nagi?
Ich hätte jetzt einfach Nagi gesagt, okay. Da es ja ein japanischer Film ist.
Nagi's Notes, ja. Die Notizen aus Nagi.
Genau. Nagi ist eine Gemeinde in den Bergen, so heißt auch der dortige Berg. Und dorthin kehrt eine Frau, ja, ich weiß nicht, vielleicht in den 30ern oder 40ern, also in ihren 30ern oder ihren 40ern, kehrt zurück in die Heimat und trifft dort auf ihre Schwägerin, also die Schwester ihres Mannes. Und mit dieser Schwägerin hat sie schon eine recht intime Verbindung, die wird auch nochmal geweckt, also die hat offenbar schon früher mal existiert, aber jetzt bekommt sie nochmal so ein neues Fundament. Die Schwägerin, die sie trifft, ich habe gerade nicht die Namen wirklich griffbereit, aber jedenfalls, ich werde sie jetzt immer die Schwägerin nennen, die Schwägerin hat auch ein eigenes Atelier und dort ist sie vor allem an Skulpturen interessiert. Sie stellt die mit verschiedenen Materialien her, besonders Holz und ich weiß nicht, ist es eine Art Lehm oder
was? Ja, das ist auch so sehr schön zusammengeklopft mit so einem Meißel und dann so einer Stange, die so statt einem Hammer nimmt sie immer so eine Holz-Metallstange, die sie dann da drauf klopft.
Mhm. Und unsere Protagonistin, also die dort in Nagi ankommt, die quartiert sich dort ein, im Haus, dem das Atelier eben auch anbeiliegt. Und die beiden Frauen nähern sich jetzt immer weiter an, dadurch, dass sie diese gemeinsame Zeit in diesem Atelier verbringen und miteinander sprechen, während die Protagonistin als Modell steht. Nebenbei haben wir noch eine andere Plotline. Wir haben zwei jugendliche Jungen, die mit den Frauen auf die eine oder andere Art auch in Verbindung stehen. Ich will jetzt ja gar nicht so viel vorwegnehmen. Man kann aber generell sagen, ich glaube, das ist kein Spoiler, dass dieser Film auch für die Queer Palm nominiert ist. Aber das heißt in Cannes immer relativ wenig. Also das will ich auch dazu sagen. Wir haben es jetzt nicht hier mit einem großen queeren Film zu tun. Vielleicht kann ich soweit auch.
Ja, das ist eine Diskussion, die könnten wir doch mal führen. Wann ist denn ein Film ein richtig queerer Film?
Naja, aber jedenfalls nicht, wenn ihn ein straighter Regisseur mit nur straighten Darstellern über eine straighte Story macht, wie damals Monster von Hirokazu Kureeda, genau, der wirklich überhaupt nichts mehr. Also es ist ja so, oh, da ist ein Regenbogen im Hintergrund, gleich nominiert für die Queer Palm.
So, bevor wir da weiter drauf eingehen, ganz kurz, Koji Fukada, ich mochte ja Harmonium sehr gern, auch Love Life vor ein paar Jahren. Er war auch hier im letzten Jahr zugegen, zu diesem Film über eine Pop-Girl-Band.
Love on Trial.
genau. Das war aber in der Premiere-Section. Jetzt kehrt er wieder in den Wettbewerb zurück. Zurecht, Jakob?
Also er ist nicht zurückgekehrt, er ist zum ersten Mal im Wettbewerb. Aber jetzt ist er
quasi... Du hast recht.
Also, aber es ist schon ein sehr substanzieller Film. Ich würde sagen, von allen Filmen, die ich gesehen habe, ich habe genau die, du gemeint hast, auch gesehen, ist es fast schon so mit der substanziellste, weil man sehr gut über ihn diskutieren kann, glaube ich. Also es ist hier auf der einen Seite irgendwie schon so eine Liebeserklärung an halt so ein abgelegenes Dorf, wo sowas wie der Ukraine-Krieg oder allerlei Vorfälle zusammen mit Informationen aus dem Dorf, wie zum Beispiel, dass da ein 87-jähriger, sehr beliebter Mann gestorben ist im Dorf, das alles verschwimmt so zu einem Radioklangteppich, der nur von den Figuren manchmal etwas gerührt, manchmal meistens aber eher schulterzuckend entgegengenommen wird. Also es ist ein Film, der irgendwie so eine Rückkehr zu sich selbst versucht zu evozieren. Das macht ihn auf der einen Seite so ein bisschen anrührend, aber auch ein bisschen verklärend esoterisch. Es ist gleichzeitig ein Kunstdiskurs. Es geht so ein bisschen darum, wie genau kann man eine Person oder kann man ein Gefühl, was auch immer, auf ein materielles Objekt übertragen. Es geht auch ein bisschen um Zeit und um Alter. Also es geht auf der einen Seite darum, man möchte einer neuen Generation gewisse Freiheiten erlauben, die man selbst noch nicht hatte. Gleichzeitig aber die Protagonistin zum Beispiel befindet sich auf so einer, gerade irgendwie kurz nach der Scheidung ja auch, weil es ist ja eine ehemalige Schwägerin von ihr. Also sie ist nicht mehr mit ihrem Bruder verheiratet.
Genau, und sie ist Architektin, sollten wir vielleicht
auch sagen. Genau, sie ist Architektin und sie versucht auch quasi, um Modell für ihre ehemalige Schwägerin zu stehen, versucht sie auch, glaube ich, so einen eigenen Zugang zu sich selbst zu erlauben. Gleichzeitig gibt es dann auch noch so eine leichte Romanze, die sich vielleicht auch nicht, mit einem Vater, einem der Jungen irgendwie sich anbahnt. Also irgendwie sehr viele Sachen, die man schon aus sehr vielen solcher Land- oder Dorffilme kennt. Auf der anderen Seite aber auch fügt er sie schon auf eine, ich würde sagen, nicht unerfrischende Art zusammen.
Wie ging es dir damit, Lida? Und Koji Fukada, ist es generell jemand, mit dem du was anfangen kannst?
Ja, ich erinnere mich auch an Harmonium, den ich damals ziemlich gerne hatte. Er hat eben genau wie dieser Film so eine gewisse Langsamkeit und er bleibt halt auch so vorsichtig, also anders als Harmonium, denn dieser hier ist so vorsichtig, dass es fast schon, also ängstlich oder zurückhaltend wird, gerade in dieser queeren Story. Und dann haben wir hier eben auch einen straighten männlichen Regisseur, der von so einer zarten Romanze zwischen zwei Frauen erzählen will. Dann gibt es da parallel noch eine zweite, auch angedeutete Beziehung zwischen zwei Jugendlichen, zwei Männlichen. Und ich habe dieses Gefühl, dass man da einfach nie so wirklich reinkommt. Auch wenn der Film eine sehr schöne, leichte Atmosphäre hat und dieses kommunale Leben dieser ländlichen Provinzgegend sehr schön zeigt. Ich denke, der Film ist besser als ein Film, der zeigt, wie Kunst als Mittel zur Empathie und Kommunikation funktionieren kann, als ein Film über Queerness oder überhaupt Beziehungen in dem Sinne.
Gut, jetzt könnten wir die Diskussion weiterführen. Ich habe ihn jetzt nicht als Film explizit über Queerness aufgefasst, auch wenn das Thema natürlich etwas stärker präsent ist, als jetzt nur eine Figur ist jetzt schwul, lesbisch, was auch immer. Die Beziehung zwischen diesen beiden Jungen wird auch nicht nur angedeutet. Also die ist relativ explizit, würde ich sagen.
Ja, also es wird dann sehr deutlich.
Genau,
ne?
Also das ist relativ... klar, und es ist ein Film, der sich leider so ein bisschen an den eigenen Ambitionen auch verhebt, muss man sagen. Also der Film möchte irgendwie, es ist einer dieser Filme, wo man am Ende rausgeht und sich denkt, das war jetzt irgendwie ganz schön, aber es schwingt so ein Pathos mit, wo das Gefühl des Films einfach einen nicht so sehr trifft, wie man es gerne hätte. Oder quasi man spürt, der Film verlangt noch mehr von einem, aber ich kann es dem Film einfach nicht geben, weil ich das dann irgendwie nur schön fand, aber ich war doch zu sehr auf Distanz von dem Ganzen.
Ja, es ist ein bisschen langweilig, aber es ging mir sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, das Stärkste in diesem Film ist wirklich die Atmosphäre, weil er eben dieses ganze Dorf- oder Gemeindenleben sehr, sehr gut einfängt. Aber ja, auch gerade diese Beziehung der beiden Jungen hat für mich nicht funktioniert. Was mir immer mal wieder aufgefallen ist, die Kameraarbeit. Es gibt so ein paar Szenen, wo es so auf einmal so einen Zoom gibt, wo auf die Person rangezoomt wird und man versucht da irgendwas gerade festzuhalten.
Das ist doch von Hong Sang-soo geklaut.
Wobei hier aber halt sehr subtil, ne? Es geht ganz, ganz langsam. Aber dann gibt es so eine Szene, in der die Protagonistin so einen emotionalen Ausbruch hat und da sehen wir sie nur von der Rückseite und da wird weggezoomt, da wird rausgezoomt. Also es scheint da schon so ein paar Sachen noch zu entdecken zu geben, aber im Großen und Ganzen würde der wahrscheinlich auch am Ende nur bei mir im Mittelfeld landen. So ist jedenfalls zu hoffen. Also ich hoffe schon, dass uns in diesem Jahr noch ein paar gute Filme bevorstehen, also in diesem Jahrgang. Und damit will ich eigentlich auch zum Ende kommen. Ich wollte, weil ich das von dir jetzt noch nicht in Erfahrung bringen konnte, Lida, auf welche Filme freust du dich denn so dieses Jahr?
Ah, also den, auf den ich mich am meisten gefreut habe, nämlich den Jane Schönbrunn-Film Teenage Sex and Death in Camp Miasma, ja, so einer der besten Titel dieses Jahres, habe ich mich schon sehr gefreut. Da sprechen wir aber erst in der nächsten Podcast, denke ich, drüber.
Den haben wir gerade gesehen.
Genau, den haben wir jetzt gerade gesehen. Und ansonsten, ja, auf den Film mit dem zweitbesten Titel, nämlich Jim Queen and the Quest for Chloroqueer, so einem animierten queeren Film, wo es eine schreckliche Seuche gibt, die einen heterosexuell macht. So ist auch so mein Albtraum, so nein! So heterosexuelle Probleme. Dann freue ich mich sehr auf alles aus der Midnight-Schiene eigentlich, oder fast alles, aber auch auf den anderen Horrorfilm, der hier im Inserten Regal noch läuft, nämlich Victorian Psycho, so ein Gothic-Drama-Thriller verspricht das zu werden. Species mit dem französischen Titel Sanguine, nur so ein Titel, wo ich hier weiß, dass es um eine rätselhafte Krankheit geht.
Ja, Blut, ne?
Also. Genau, es hat irgendwas mit Blut zu tun. Und dann auch Nicholas Winding Refn's Her Private Hell, der ist jetzt nicht im Midnight-Programm, aber fällt auch so ein bisschen in diese Schiene mit einem buchstäblichen Abstieg ins Inferno. Also ich bin darauf sehr neugierig. Klingt sehr dantesk.
Ja, das ist doch der perfekte Übergang zu Jakob, oder? Ja. Nicholas Winding Refn?
Ja, ich habe drei Filme, die ich immer wieder nenne, wenn ich was sage. Und das ist einmal natürlich Refn. Ich bin ein riesen Nicholas Winding Refn-Fan. Ich habe all sein Zeug gesuchtet. Ich habe so dermaßen Lust auf diesen Film. Dann Valeska Griesebach. Mega, ja. mega große Lust drauf, was jetzt nach Western kommt, nach fast zehn Jahren Western, neun Jahren Western, wie sie jetzt ihren sehr, sehr interessanten Blick wieder bei erweitert. Und ansonsten noch Sandra Wollner mit Everytime, die ist in Encentorega.
Ja. Ich freue mich auch sehr auf den Valeska Griesebach-Film und darüber hinaus noch auch den Hamaguchi, weil gut, sein letzter Film, der in Venedig lief, Evil Does Not Exist, hat mir nicht ganz so zugesagt, aber die beiden vorangegangenen, die ja beide auch im gleichen Jahr liefen, einmal bei der Berlinale, Wheel of Fortune and Fantasy und einmal Drive My Car.
Das Glücksrad.
Genau, die waren beide ganz hoch bei mir angesiedelt und jetzt, glaube ich, über 3 Stunden der neue Film.
Ja. Ey, aber ist nicht mal sein längster.
Gib mir das, da habe ich doch Bock drauf. Gut, und ich glaube, damit beenden wir den ersten Podcast, die vom zweiten Tag in Cannes, und wir sehen uns vielleicht morgen schon wieder, beziehungsweise ihr hört uns dann wieder. Bis dahin, danke Lida, danke Jakob.
Alright, sehr gerne.
Bye.
Tschüss.